Gary, ich danke dir für die kürzeste Einleitung aller Zeiten. Das ist gut, da hat der Redner mehr Redezeit, ja? Hast du gut gemacht. Schön. Wenn ich richtig sehe, sind einige schon zum zweiten Mal hier. Das freut mich. Dann kann es nicht so schlimm gewesen sein gestern Abend, dass ihr wiedergekommen seid. Und auch alle, die gestern nicht waren, begrüße ich natürlich sehr herzlich. Die Vorträge bauen schon aufeinander auf und trotzdem ist jeder für sich natürlich auch so abgeschlossen in sich und wir können heute gut einsteigen. Ihr seht das Thema Wesen und Bedürfnisse von Mann und Frau. Gestern Abend bei dem Thema Bausteine einer christlichen, glücklichen, guten, schönen, harmonischen Ehe habe ich ein halbes Kapitel vorgelesen aus dem Neuen Testament, aus dem Epheserbrief. Heute lesen wir als Ausgleich nur einen einzigen Vers aus dem Alten Testament. Den kennen wir auch alle und ich hoffe, dass wir ihn auch so glauben, wie er dort geschrieben steht. Da heißt es nämlich: Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das ist euch nicht neu, aber habt ihr einmal darüber nachgedacht, dass Gott, der ja der unbegrenzte Schöpfer ist, auch andere Möglichkeiten gehabt hätte, als den Menschen ausgerechnet zweigeschlechtlich zu schaffen, als Mann und Frau? Er hätte ihn ja zum Beispiel ohne Geschlecht schaffen können. Er hätte ihn schaffen können eingeschlechtlich, nur ein Geschlecht. Oder so, dass er beide Geschlechter in sich vereinigt hätte. Das nennt man einen androgynen Menschen. Das braucht ihr euch aber glücklicherweise nicht zu merken. Und Gott hätte noch viele mehr Möglichkeiten gehabt, weil er der unbegrenzte Schöpfer ist. Und jetzt kommt der Punkt, den ich machen will. Wenn uns jetzt die Bibel sagt, dass Gott den Menschen zweigeschlechtlich geschaffen hat, können wir davon ausgehen, dass es die beste aller Möglichkeiten war, die Gott zur Verfügung hatte. Warum sollte Gott das x-beste tun und das Beste ignorieren? So ist Gott nicht. Außerdem schließt dieses erste Kapitel der Bibel mit der bekannten Aussage: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war einigermaßen. Es war sehr gut. Es war optimal. Es war tof meot. Und so auch die Zweigeschlechtlichkeit von Mann und Frau ist nach Gottes gutem und vollkommenem Willen entstanden. Wir, die wir schon eine Weile verheiratet sind, müssen allerdings zugeben, dass uns das auch schon Mühe gemacht hat, dass der Partner, der Ehepartner, so anders ist. Ich habe schon manchmal gedacht, warum ist denn meine Frau nicht so normal, wie ich bin, ja? Aber sie ist auch normal, aber eben anders. Und es kommt alles darauf an, dass wir das nicht als Rivalität verstehen, dass wir nicht den anderen anders machen müssen, sondern dass wir das als Ergänzung verstehen. Das kann sich so großartig ergänzen zu einem harmonischen Ganzen, wenn man das nicht als Rivalität und Bedrohung und so weiter sieht. Nun, ihr, die ihr gestern hier wart, ihr wisst schon, dass wir auch ab und zu mal die Mundwinkel ein bisschen entspannen, ja? Da wollte jemand mal herausfinden, ob Computer, diese Dinger hier, die ich jetzt auch gerade verwende beim Vortrag, ob die männlich oder weiblich sind. Höflich, wie er war, ließ er natürlich zuerst die Frauen antworten und die kamen einstimmig, unisono, zu dem Ergebnis: Computer, diese Kisten, die müssen männlich sein. Da sind so viele Parallelen zum Mann, die müssen männlich sein, denn um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, muss man sie zuerst anmachen. Die Computer. Was denkt ihr denn? Sie wissen unglaublich viele Daten, sind aber trotzdem ziemlich ahnungslos. Die Männer? Eigentlich sollen sie Probleme lösen helfen, aber die halbe Zeit sind sie selber das Problem. Und sobald du dich mit einem einlässt, merkst du, wenn du nur ein wenig länger gewartet hättest, hättest du ein besseres Modell bekommen können. Denken manche Frauen so ein Jahr nach der Hochzeit, ja, hätte ich doch noch ein bisschen gewartet. Aber ihr seht, ganz viele Parallelen und die Frauen, die waren sich da sicher, Computer, männlich. Aber wir Männer, wir gucken durch ganz andere Augen, wir bewerten die Welt, in der wir leben, aus ganz anderem Blickwinkel. Die Männer, die kamen zum entgegengesetzten Urteil und sagten, Computer müssen weiblich sein, denn niemand außer ihrem Schöpfer versteht ihre innere Logik. Habt ihr auch schon mal gedacht, warum hat uns der Standesbeamte nicht ein Handbuch mitgegeben am Tag der Eheschließung? Für jeden Käse kriegt man heute ein Handbuch und dann heiratet man und soll mit diesem Menschen 50, 60 Jahre auskommen und kriegt nicht mal ein Handbuch. Nun, die geheime Sprache, die sie benutzen, um mit anderen Computern zu kommunizieren, ist für alle anderen unzugänglich. Da müssen mal ein paar Frauen zusammenstehen. Das gibt 120 Dezibel unter Umständen, ja. Und wir Männer, so viel können wir in einem Monat nicht reden, wie die in 10 Minuten reden können. Und sogar deine kleinsten Fehler werden im Langzeitspeicher zur späteren Verwendung aufbewahrt. Das kommt hier einigen bekannt vor, das ist mir klar. Und sobald du dich mal auf einen einlässt, gibst du die Hälfte deines Gehaltes für Zubehör aus. Die Männer verdienen das Geld, die Frauen geben es aus. So ist das in den meisten Ehen. Also ihr seht, auf humorvolle Weise betrachtet, sind Mann und Frau sehr verschieden im Wesen und in den Bedürfnissen. Sie beurteilen alles ganz anders. Und ich sage es schon mal vorweg heute Abend, die Lösung dieser Unterschiedlichkeit kann man mit einem Wort beschreiben. Die heißt Kommunikation. Das Ehepaar muss viel miteinander reden. Die müssen über diese ganzen Dinge reden und schon werden sie diese Tretminen entschärfen. Und jetzt muss ich noch eine Warnung loswerden, bevor es so richtig losgeht. Achtung, Vorsicht, kennt ihr das Partnerdefizitsyndrom? Damit meine ich Folgendes. Wenn wir jetzt gleich den Mann anschauen und danach die Frau, dann ist man immer in der Gefahr, für den anderen zu hören. Ja? Und ich habe sogar schon gesehen, wie gerade bei diesem Vortrag, wie auf einmal der Ellbogen ausgefahren wurde. Das sind, seltsamerweise sind das immer Frauen, die den Ellbogen ausfahren. Ja? Und einmal habe ich gesehen, wie eine Frau anfing und fing ihren Mann an, so mit dem Zeigefinger. Und der guckte immer so geradeaus und ließ sich gar nichts anmerken. Also ihr bringt bitte euren Ehepartner nicht in Verlegenheit heute Abend. Ja? Wenn ich irgendwas sage, was ihn vielleicht angehen könnte, nachher auf dem Heimweg könnt ihr über alles reden und heute Abend noch und morgen früh beim Frühstückstisch, dann könnt ihr über alles sprechen. Das wäre sogar sehr gut, wenn ihr das tun würdet. So, beginnen wir mal ausnahmsweise mit dem Mann. Da werden wir nämlich nicht so lange brauchen. Erstens, der Mann ist stark rational geprägt. Tja, das ist so. Das soll nicht heißen, dass wir Männer mehr Verstand hätten als Frauen. Das ist natürlich totaler Unsinn, wenn das jemand behaupten würde. Aber bei uns laufen die ganzen Entscheidungsprozesse viel mehr über den Kopf als wie über den Bauch. Wir haben keine weibliche Intuition. Die gibt es nur in der weiblichen Form. Männliche Intuition gibt es nicht. Ja? Und der Mann, der überlegt und überlegt und überlegt und die Frau kriegt schon die Krise und bis er dann endlich sagt, ja, wir kaufen einen neuen Kühlschrank. Und dann sagt sie, hast du dafür 9 Monate gebraucht, um das zu entscheiden? Ja, er musste erst die ganzen Energieeffizienzklassen vergleichen bei Check24 und so weiter. Und das dauert dann eben auch eine Weile. Das kommt den Frauen manchmal umständlich vor. Ja, vielleicht sind wir Männer auch in dem einen oder anderen umständlich. Aber das hängt damit zusammen, das muss erst durch alle Gehirnbindungen durch und das dauert dann eben auch ein bisschen länger. Stark rational geprägt. Dann sehen wir mehr so die großen Linien und Zusammenhänge. Wir entwickeln unsere Identität ziemlich stark durch Erfolg im Berufsleben. Darf ich hier kurz einhaken? Hier steht jetzt immer der Mann, der Mann, der Mann. Ich weiß natürlich nur zu gut, dass das nicht auf jeden Mann auf diesem Erdboden zutrifft. Wahrscheinlich auch nicht auf jeden Mann, der heute Abend hier ist. Aber das sind Werte, die aufgrund von sehr seriöser Statistik gewonnen wurden. Das nennt man empirische Statistik. Durch ganz genaue Beobachtung und so weiter wurden diese Werte ermittelt und die treffen zu einem hohen Prozentsatz zu, nämlich 85-90%. Aber es könnte sein, du bist gerade bei den 10 oder 15, wo es nicht zutrifft. Da musst du nicht sagen, das ist ja alles ganz großer Nonsens. Ich zeige nachher sogar hier einen Punkt, da ist es bei meiner Frau und mir genau umgekehrt, wie ich es hier zeige. Aber bei den meisten Ehepaaren ist es so, wie ich es hier zeige. Ja? So, jetzt steht hier, der Mann entwickelt seine Identität ziemlich stark durch Erfolg im Berufsleben. Identität ist die Antwort auf die Frage, wenn dich jemand fragt, wer bist du? Was antwortest du dann? Für wen hältst du dich? Was hast du für ein Bild von dir selbst? Wer bist du? Deine Identität. Und bei uns Männern, da ist das so, dass wir unsere Identität ziemlich stark aus dem Erfolg im Berufsleben ziehen. Frauen auch, die berufstätig sind, die holen da auch ein Stück ihrer Identität her. Aber ich möchte behaupten, nicht so viel wie wir Männer. Denn das kann man zum Beispiel daran sehen, wenn Männer beruflich Misserfolg erleiden, arbeitslos werden, zurückgestuft werden, in Rente geschickt werden, dann steigt sogar die Selbstmordrate an. Hoffentlich nicht bei gläubigen Männern, aber insgesamt schon. Dann steigt die Selbstmordrate an. Das sehen wir, wie viel Identität wir daherziehen. Und ich wünschte, wir könnten alle sagen wie Paulus, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist meine Identität. Ich weiß mich von Gott geliebt und angenommen. Ich wünschte, da würden wir hauptsächlich unsere Identität herziehen. Aber ich fürchte, es stimmt trotzdem, was hier steht. Dann sind wir Männer sehr stark sehorientiert, visuell veranlagt. Wir Männer, die wir hier sind, wir wissen das alle. Wir wissen, wie wir funktionieren, wie wir ticken. Wir wissen das. Ob es die Frauen hier wissen und ob sie es jemals in der Tiefe verstehen können, das bezweifle ich. Denn da sind Mann und Frau wirklich sehr verschieden. Schaut, wir Männer, wir sehen ein Foto von einer fremden Frau, die wir im Leben, in Natur niemals sehen werden. Wir werden ihr nie die Hand geben, wir werden nie mit ihr reden, wir sehen nur ein Bild. Und wir können im Handumdrehen entflammt sein. Das geht alleine über die Augen, nur über die Augen. Das geht so bei einer Frau nicht. Der kann so ein Bild zeigen von einem Mann mit solchen Oberkörper hier, ja, solche Muskelpakete. Ja, es gibt ja Männer, die haben hier 100.000 Volt und da oben brennt die Birne nicht, gell? Solche gibt's. Und du zeigst hier so ein Bild und die Frau sagt, was ist, was willst du? Das löst bei ihr nichts aus. Das geht nicht über die Augen. Das läuft anders bei einer Frau. Da kommen wir morgen hin, ja? Ich kann nicht alles auf einmal sagen. Das baut sich aufeinander auf, aber bei uns Männern ganz stark über die Augen. Und es ist ein großer Kampf für jeden gläubigen Mann um die innere Reinheit. Und du als Ehefrau, du musst da deinem Mann helfen. Du kannst ihm helfen. Fünftens, der Mann tut sich meistens schwer, seine Gefühle auszudrücken. Ihr seht, ich habe das immer schon sehr vorsichtig formuliert. Meistens und oft und stark und ziemlich, ja, weil ich es nicht so absolut rüberbringen will. Aber das stimmt. Wir tun uns schwer und scheinbar wir deutschen Männer, wenn ich jetzt mal sagen darf, vielleicht sind hier auch andere Nationalitäten, aber wir deutschen Männer tun uns da besonders schwer, weil man uns seit Jahrhunderten eingebläut hat, ein deutscher Mann zeigt keine Gefühle. Der ist hart wie Kruppstahl, alter Indianer kennt keinen Schmerz und mit diesen ganzen Sprüchen sind wir aufgewachsen. Südländer, Italiener, Spanier, andere Nationen können vielleicht viel leichter auch ihre Gefühle zeigen als gerade wir deutschen Männer. Und das müssen wir aber lernen, liebe Ehemänner, weil eine Frau, die möchte nicht mit so einem ja, gefühlsarmen Menschen verheiratet sein, der wie ein Kühlschrank funktioniert. Wisst ihr, wie das geht? Den ganzen Tag brummt er und wenn man die Türe aufmacht, kommt einem Kälte entgegen. So ein Mann braucht keine Frau, ja? Sondern sie möchte, dass ihr Mann auch lernt, ein bisschen über seine Gefühle zu sprechen. Meine Frau, die kannst du nachts um 2:30 wecken, dann kann die gleich über ihre Gefühle reden. Wenn du mich um 2:30 weckst, dann rede ich auch über Gefühle, aber das werden keine guten sein, ja? Also, da können wir einfach lernen voneinander, da lerne ich von meiner Frau. Der Mann reift im Allgemeinen langsamer, Pubertätszeit setzt später ein, die ganze Persönlichkeitsreife ist ein paar Jahre später beim Mann. Ja, ich weiß, dafür kann ich jetzt keine Bibelstelle liefern, aber glaub mir, es gibt Wahrheiten, die sind trotzdem wahr, auch wenn sie nicht in der Bibel stehen. Und das hier ist eine davon. Und ich sage immer wieder den Mädchen, wenn ich über Partnerwahl rede, ihr jungen Mädchen, ihr müsst aufpassen, ob ihr einen Mann heiratet oder einen großen Jungen, der zwar körperlich wie ein Mann ist, aber in seiner Persönlichkeit eigentlich noch ein großer Junge. Das wird ganz schöne Probleme geben später in der Ehe. Und siebtens, noch ein Punkt, der Mann ist von Natur aus nicht religiös. Und ihr seht, ich habe das religiös natürlich in dicke Anführungsstriche gesetzt. Wir wollen ja gar nicht religiös sein. Ich meine Bibel- und Christusgläubig. Und da sind wir nicht so im Vergleich mit der Frau. Die Frau tut sich leichter mit diesen Dingen, mit den religiösen Dingen, mit Glaube an Gott, mit Gebet, mit diesen Dingen tun sich Frauen grundsätzlich leichter. Und sie kommen auch anders zum Glauben als Männer. Bei Frauen geht das mehr über die Beziehungsebene. Sie lernen Jesus Christus kennen. Sie sind von ihm fasziniert und sie möchten ihm gehören. Während bei uns Männer, wir sind sehr kopflastig, ja. Punkt 1 und Punkt 7 hängen ganz eng miteinander zusammen. Wir müssen das Ganze verstehen. Das muss für uns stimmig sein, konsistent, logisch. Ja, wir müssen das ganze Christentum als Paket verstehen und dann nehmen wir das so an. Und so ist dann auch manchmal unser Glaube ziemlich kopflastig, intellektuell geprägt und so weiter. Aber es ist nicht wichtig, auf welche Weise wir zum Glauben gekommen sind, über welche Schiene. Hauptsache, wir sind zum überzeugten biblischen Heilsglauben gekommen. So, da haben wir jetzt 7 Punkte. Ich weiß, das ist nicht alles, was man über das Wesen eines Mannes sagen kann, ist doch klar, aber ich glaube, das sind trotzdem sehr wichtige Dinge. Wir wollen ja noch zu den Bedürfnissen ein paar Dinge auch hören und da möchte ich so sagen, Männer haben dieselben Grundbedürfnisse wie Frauen. Was meine ich damit? Grundbedürfnisse? Essen, Trinken, Schlafen, das sind Grundbedürfnisse. Und eines davon, liebe Frauen, ist für uns Männer besonders wichtig. Essen! Bitte fangt ja nicht ein problematisches Gespräch mit eurem Mann an, wenn der Kerl nichts gegessen hat. Ihr seid verloren. Ihr kriegt kein Bein auf die Erde. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Gib dem erstmal was Ordentliches zu essen. Schon hast du einen ganz anderen Mann. Ja? Also das sind Grundbedürfnisse. Aber zusätzlich sind bei uns Männern 2 Dinge besonders stark ausgeprägt. Bedürfnisse. Erstens Bestätigung, Anerkennung, Respekt, Bewunderung, diese Richtung. Schaut, das funktioniert so. Sobald 2 Jungs zusammen sind, als wir noch kleine Jungs waren, sobald 2 Jungs zusammen sind, sofort ist Rivalität im Raum. Die müssen immer sofort miteinander sich messen, kämpfen, stärker, klüger, schneller, weiter und so weiter. Sobald Jungs zusammen sind, und das setzt sich fort, wenn Männer zusammen sind, immer sofort Rivalität. Einer muss immer der Beste sein und der Klügste und der Schnellste und Stärkste und so weiter. Und schaut, weil das so ist und weil wir auch im Beruf oft mit Ellbogen und harten Bandagen kämpfen müssen, um uns da irgendwie zu behaupten, da möchten wir nicht gerne, dass dieser Kampf um die Vorherrschaft zu Hause in der Ehe weitergehen muss. Mit anderen Worten, wer hat zu Hause das Sagen? Wir hätten gerne eine Frau, ich drücke es positiv aus, die uns, so wie wir sind, als Mann bestätigt, anerkennt, die versteht, er ist ein Mann, er macht manche Dinge anders und ich akzeptiere das so und schätze das und freue mich auch über die Dinge, die er gut kann und lobe das auch mal und werde ihn das auch mal anerkennend äußern, weil es gibt manche Frauen, die finden nichts mehr, was sie auch noch mal loben könnten bei ihrem Mann. Ja? Einige von euch Frauen sind mit Männern verheiratet, das sind sehr gute Handwerker. Die können, wenn es pressiert, aus jedem Draht ein Kofferradio bauen. Ja? Und habt ihr sie dafür mal gelobt? Hast du deinen Mann mal gelobt, dass der die Waschmaschine alleine repariert hat und ihr nicht teure Handwerkerrechnungen bezahlen musstet? Wenn du ihn nicht lobst und seine Arbeitskollegin seine Qualitäten feststellt, dann kriegt er solche Löffel, wenn die ihn lobt. Ja? Mach du das lieber. Sag ihm das doch mal, dass du stolz bist auf ihn. Darf man das nicht sagen? Muss man sagen, gut, ich bin Gott dankbar für dich. Ja? Kannst auch so ausdrücken. Aber und wenn er jetzt nicht so ein guter Handwerker ist, dann lob ihn doch für seine schöne Stimme oder irgendetwas wirst du doch mal finden, wo du ihn auch mal loben könntest. Weil das Gegenteil von loben und bestätigen heißt nörgeln. Am Mann herumnörgeln von morgens bis abends. Das hört sich dann so an. Stell die Schuhe in die Reihe. Schmatz nicht so beim Essen. Und so weiter, ja. Manche Frauen meinen, was seine Mutter ihm nicht beigebogen hat, ich werd's ihm beibiegen. Und dann verwechseln sie die Ehe mit einer Erziehungsanstalt. Ihr lieben Frauen, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Haben wir denn noch nicht gemerkt, wie schwer es ist, uns selber an einem einzigen Punkt zu ändern, wenn man sich mal etwas angewöhnt hat, was nicht so gut ist? Manche Männer, die werfen immer ihre schmutzigen Socken hinter die Badezimmertüre, anstatt in den Korb, den die Frau da extra aufgestellt hat. Ja? Und ihr lieben Frauen, ihr müsst jetzt nicht denken, das genügt, wenn ihr das einmal eurem Mann gesagt habt. Einmal wird nicht reichen. Aber wenn du es ihm ein paar Mal liebevoll gesagt hast, wo die Socken hingehören, ich glaube, der lernt das. Der wird die da reinwerfen. Und deswegen macht das mit Kommunikation auf Augenhöhe. Macht das nicht mit Manipulation und psychologischen Tricks und so weiter. Da kann man ganz normal drüber reden und Bitten äußern. Da machen manche Frauen auch einen unnötigen Fehler. Sie denken, ja, wenn er mich lieben würde, dann hätte er doch schon längst begriffen. Gar nichts begreift er. Der ist kein Hellseher, ja. Das ist ein falscher Ansatz, so zu denken, ja, wenn er mich lieben würde, dann wüsste er das und das und das. Bitte nicht. Wir können reden. Lerne zu reden, lerne Bitten zu äußern. Meine Frau, wenn die etwas hat, die bittet mich. Und wenn sie eine Bitte äußert, dann kann ich das nicht einfach so, ja, dann muss ich aufpassen, Achtung, das ist ihr wichtig und darauf muss ich jetzt eingehen. Ja, das ist so ein Problem mit der Veränderung. Eine Frau heiratet einen Mann in der Hoffnung, dass er sich ändert. Sie meint charakterlich, tut er aber nicht. Ein Mann heiratet eine Frau in der Hoffnung, dass sie sich nicht ändert. Er meint körperlich. Tut sie aber, ja. Ihr seht, das ist so ein Problem mit der Veränderung. Und ich hoffe, ihr Männer seid da nicht irgendwie überkandidelt. Wenn meine Frau mal sagt, oh, ich glaube, ich habe ein bisschen zugenommen und so, dann wisst ihr, wie ich dann antworte? Dann sage ich, mach dir doch keinen Stress. Ich liebe jedes Gramm an dir. So musst du antworten, lieber Ehemann, ja. Ja, da haben sich schon manche Ehemänner ganz schöne Eigentore geschossen. Und die Suppe musst du nachher auslöffeln. So, wir wollten über zwei Bedürfnisse von den Männern sprechen. Wir haben die Männer dann gleich schon abgehandelt. Ja? Freiraum heißt das zweite. Und das ist jetzt gefährlich. Ich muss genau erklären, was ich mit diesem Foto meine und was ich nicht meine. Muss ich ganz genau sagen. Schaut, damit es kein Missverständnis gibt. Mann und Frau haben sich am Tag der Eheschließung zu absoluter gegenseitiger Treue verpflichtet. Da gibt es keinen Millimeter Spielraum. Absolute Treue. Und trotzdem darf der eine den anderen nicht als Besitz ansehen. Es gibt ja Kulturen, da sehen Männer ihre Frauen als Besitz an, gibt sogar welche, da sehen Frauen ihre Männer als Besitz an, aber der andere gehört Gott, der gehört nicht mir. Und dahinter steht irgendwie eine falsche Vorstellung. Manche meinen, wenn man verheiratet ist, dann muss man die ganze Zeit aufeinander hocken, sagt man hier in Süddeutschland. Ja? Da muss man wie zwei Kletten aneinander kleben. Das muss man aber gar nicht. Das hält nämlich gar niemand aus auf Dauer. Eine Ehebeziehung besteht aus Nähe und Distanz. Nähe und Distanz. Man muss nicht die ganze Zeit miteinander verbringen, von morgens bis abends. Jeder braucht auch mal eine Zeit für sich. Er braucht einen gewissen Freiraum. Und jetzt bleibe ich mal bei uns Männern. Wir brauchen einen gewissen Freiraum. Wenn dein Mann gerne mal einen Abend in der Woche in seinem Hobbykeller verschwindet, weil er da die Modelleisenbahn aufbauen will oder am Computer rumdoktern oder am Auto schrauben etc. oder mal angeln gehen will bei Regenwetter am Rhein, ja, dann lass ihn, einen Abend habe ich gesagt, liebe Männer, ja, lass ihn. Und wenn er da Erfüllung findet und so, Entspannung, dann kriegst du einen ganz ausgeglichenen Mann zurück. Und lade du dir eine Freundin ein an dem Abend und dann könnt auch ihr einen schönen Abend verbringen. Da ist überhaupt nichts dabei. Jeder braucht mal ein bisschen Freiraum. Manche Frauen halten ihre Männer an einer ziemlich kurzen Leine. Der ist kaum aus dem Haus, dann kommt der erste Anruf. Ja, wo bist du denn gerade? Mit wem redest du gerade? Was machst du gerade? Ja, Kontrollanruf, wie früher die Mama, telefoniert sie hinter ihm her. Oder wollt ihr noch ein Beispiel hören? Wir hatten mal irgendwo einen Männerabend in einem Lokal, hatten wir so einen Nebenraum gemietet und wir hatten gut gegessen und so weiter und dann einen Vortrag miteinander gehört und so. Und einer unserer Männer, der wurde von seiner Frau so kurz gehalten, ja. Und wir haben schon vorher so ein bisschen rumgescherzt und gefrotzelt. Na, ob er Ausgang kriegen wird zum Männerabend, ob er kommen darf? Oh, tatsächlich, er war da, er saß da. Aber nach einer Weile wollte mal einer unserer Männer zur Toilette, ja, macht die Schiebetüre auf. Wer sitzt draußen vor der Tür? Seine Frau. Und dann ist ihm auch noch rausgerutscht. Oh, hast ja doch deinen Anstandswauwau dabei. Boah, da ging aber da draußen die Post ab, ja. Und der arme Bruder, der war sowas von blamiert. Der war so blamiert unter den Brüdern, ja. Keiner hatte seine Frau dabei, aber er, ja. Seine Frau musste vor der Tür da Wache halten oder was immer sie da gemacht hat. Bitte, ihr lieben Frauen, manche legen den Männern den Pullover hin, den er anziehen muss und dies und das, die managen sie von morgens bis abends. Ich sag dir was, es gibt eine Tintenfischgattung mit 8 Armen und das ist der sogenannte Krake. Das ist der Krake. Ich dachte früher, es hieß die Krake, aber seitdem ich vom Krake Paul gehört habe vor einigen Jahren, manche können sich da noch dran erinnern. Obwohl der Krake männlich ist, scheint es mehr Krakenfrauen zu geben, die ihre Männer mit 8 Armen umschlingen und ihnen schier die Luft zum Atmen abdrücken. Und das geht auf die Dauer nicht gut. Ich habe leider mehrmals miterleben müssen, wie dann Männer plötzlich alle 8 Arme auf einen Schlag durchgeschnitten haben und waren weg und sind über alle Berge aus der Ehe ausgebrochen, aus der Familie. Ich rechtfertige das nicht. Das darf ein Mann nicht. Aber wenn es vorkommt, hat es doch Gründe. Und es könnte sein, dass das ein Hauptgrund ist, wenn Männer einfach nicht den Freiraum haben. Sprich doch mal heute Abend zu Hause drüber. Frag doch mal deinen Mann. Du, geht's dir gut mit mir? Bin ich dir zu eng auf der Pelle? Hast du genug Luft und Freiraum? Ja, das ist von Mann zu Mann sehr verschieden. Da gibt es musisch kreative Männer, die werden wahrscheinlich mehr Freiraum brauchen, also strukturierte Männer. Ja, einfach mal drüber reden, ohne dem anderen gleich mordsmäßig Vorwürfe zu machen. Ich leite über, die Männer können mal sich entspannen, macht mal locker ein bisschen, ja. Ihr habt schon das Schlimmste überstanden heute Abend. Jetzt werden wir uns gleich mal dem weiblichen Geschlecht zuwenden. Was ist der Unterschied zwischen Hund und Katze? Der Hund sagt sich, habe heute einen ganz netten Hund kennengelernt, Hündin, du kümmerst dich um mich, du gibst mir zu essen, du bist immer für mich da, du sorgst dich um mich, du suchst meine Nähe, du musst Gott sein, denkt der naive Hund, ja? Die Katze sagt sich, du kümmerst dich um mich, du gibst mir zu essen, du bist immer für mich da, du sorgst dich um mich, du suchst meine Nähe. Ich muss Gott sein, ja? So, und jetzt könnt ihr darüber nachdenken, wer in eurer Ehe eher dem Hund und wer eher der Katze gleicht. Das überlasse ich euch, ja? Das könnt ihr später machen. So, wie angekündigt, wir kommen zum Wesen der Frau. Jetzt wird spannend. Da muss ich erstmal die körperlichen Unterschiede unterbringen. Das ist natürlich nicht direkt das Wesen, ja, das weiß ich. Aber hängt bei der Frau mehr mit dem Wesen zusammen als beim Mann. Darum bringe ich das hier. Schaut, die Kombination der Chromosomen ist verschieden. Im Erbgut, in jeder Zelle. Die Kombination der Chromosomen. Da gibt es das berühmte XX und das berühmte XY, 23 Chromosomenpaare, 22 sind gleich bei Männern und Frauen. Aber dieses 23., das macht den großen Unterschied. Und das hat Gott gemacht. Er schuf den Menschen als Mann und Frau. Wir haben auch eine geschlechtliche Identität. Wir sind jedes Jahr über den Jahreswechsel in Österreich bei meiner Schwiegermutter in Kärnten. Und vor 2 Jahren waren wir oben eine Bergwanderung gemacht, meine Frau und ich, auf 2000 Meter Höhe und kommen in eine Hütte, wollten uns da erfrischen und da bedient uns da oben eine unglaublich aufreizend gekleidete Frau. Aber als sie sprach, da war es ein Mann mit einer ganz tiefen Stimme und wir sind erschrocken, gebe ich zu, bin im ersten Moment richtig erschrocken. Ich wusste, dass es so etwas gibt, aber es ist mir zum ersten Mal begegnet. Wir haben uns gefasst und haben mit diesem Mann, ein verheirateter Familienvater, Vater von 3 Kindern, hatte plötzlich entdeckt, dass er eigentlich eine Frau sein sollte. Ja? Und das hörst du heute in jeder 3. Talkshow und das wird heute so verbreitet, ja, in den Medien, dass wir schon in unserer Gemeinde ein 16-jähriges Mädchen haben, die seit einem Jahr ein Mann sein will. Und ich sage euch, da kommt etwas auf uns zu. Ich verurteile diese Menschen nicht. Ich kann euch versichern, dass wir mit diesem Mann 2-mal lange Gespräche geführt haben. Wir sind sogar einmal extra nochmal hin, um mit ihm zu reden. Und wir konnten ihn davon nicht abbringen, ja, aber er hat gesehen, dass wir ihn nicht ablehnen. Der Mann hat ein Identitätsproblem. Der hat offensichtlich seine geschlechtliche Identität nicht angenommen. Oder lange Zeit eben irgendwie unterdrückt und so weiter und meint jetzt. Aber ich verurteile ihn nicht. Glaub mir das bitte. Die Kombination der Chromosomen ist verschieden. Wir wollen auch unseren Kindern helfen, dass sie eine geschlechtliche Identität finden. Wir sagen unseren Mädchen, du bist ein Mädchen und das ist super. Das ist ganz wunderbar. Und du bist ein Junge, das ist genauso gut. Ja? Und wir müssen ihnen heute helfen. Ihr wisst doch, was da für ein Gender-Wahnsinn propagiert wird. Die Frau hat mehr Hormonarten als der Mann. Sie hat auch andere Organe, die der Mann gar nicht hat. Sie wird ab einem bestimmten Alter ihre Monatsblutung bekommen. Wenn Gott es schenkt, kann sie schwanger werden und Kinder stillen. Das war jetzt schon nicht mehr ganz politisch korrekt, was ich hier gesagt habe. Man darf nämlich eigentlich auch schon nicht mehr Frauen sagen. Das heißt jetzt neuerdings Menschen mit Menstruationshintergrund. Nein, das war nicht ganz so ernst gemeint. Okay, in körperlicher Kraft ist der Mann der Frau meist überlegen. Die Frau erträgt jedoch hohe Temperaturen leichter. Die Frau hat eine größere Lebenskraft und lebt durchschnittlich 3 bis 4 Jahre länger. Am Ende sind sie doch zäher. Der weibliche Stoffwechsel ist normalerweise langsamer als der männliche. Ich glaube, das ist für die Ehe nicht so relevant. Aber jetzt kommt was. Darüber habe ich mir lange den Kopf zerbrochen. Das Skelett der Frau ist verschieden vom Skelett des Mannes. Ich dachte, wenn man da irgendwo im Schwarzwald oder wo ein Skelett findet von einem Menschen, der da schon 30 Jahre gelegen hat. Wie will man noch herausfinden, ob das mal ein Mann oder eine Frau war? Aber ich habe inzwischen die Antwort. Beim weiblichen Skelett sind die Kiefergelenksknochen ausgeleierter. Ich wollte nur sehen, ob ihr noch alle mit mir seid, ja? Ob ihr noch mitgeht innerlich. Nein, ich glaube, man kann es am Beckenstand erkennen oder so. Ich nicht, Ärzte, Mediziner, ja? Okay, gut. Jetzt kommen wir zu den Unterschieden im Bereich der Seele. Die körperlichen Unterschiede, okay, die sind da. Ich habe noch nie gehört, dass wegen der körperlichen Unterschiede eine Ehe auseinandergebrochen wäre. Das ist nicht das Problem. Das zieht uns ja gegenseitig an, die körperlichen Unterschiede, ja? Aber jetzt die seelischen. Und das ist jetzt wieder schwierig für mich, das zu erklären. Die Frau ist ein vielschichtiges Wesen. Wie soll ich das erklären? Ich werde jetzt zwei Vergleiche gebrauchen und ich gebe zu, der erste ist nicht ganz so charmant, aber ich mache es gleich wieder gut, ich verspreche es. Ja? Mit dem zweiten Vergleich mache ich alles wieder gut. Uns Männer vergleicht man mit so einer schönen Kommode. Guck mal, so sind wir Männer. Übersichtlich, rechteckig, unkompliziert, ja? Wie so eine Kommode. Hier, Schublade auf, Hemden rein, Schublade zu, Schublade auf, Socken rein, Schublade zu. So lieben wir Männer das. Immer schön eins nach dem anderen. Nicht da alles aufreißen und so. Ne? Immer schön, wir sind sequenziell. Wir machen gerne die Dinge nacheinander. So lieben wir das. Wenn die Frau ja, verglichen werden könnte mit einem Gewächs, das im Garten wächst, bitte nicht aussprechen, könnte irgendwie diskriminierend wirken. Und es wird in der Küche verwendet. Und wenn man es aufschneidet, könnte es sein, dass einem die Augen tränen. Und ihr seht, das hat ganz viele Schalen, ganz viele Schichten, könnte man da eine nach der anderen abschälen. Ja, so ist das. Und eben vielschichtig, und das kommt uns Männern manchmal auch ein bisschen kompliziert vor. Ja, dann vor allen Dingen, wenn die Frau irgendwie etwas fühlt und spürt und sie weiß selber nicht genau und kann es auch gar nicht richtig artikulieren und man steht da wie ein Ochse vorm Berg und denkt, was ist jetzt los? Ja. Und ja, das ist so vielschichtig eben. Okay, ich räume ein, das war nicht charmant, es tut mir leid, aber ich habe versprochen, ich mache es wieder gut. Uns Männer vergleicht man auch mit einem zotteligen alten VW-Bus. 450.000 Kilometer auf dem Buckel und läuft und läuft und läuft. Wenn du den Motor wechseln willst, drei Werkzeuge genügen. Kannst den ganzen Motor wechseln. Ja? Und einfach, unkompliziert. Während die Frau daherkommt wie ein Ferrari, der aber 6 Tage in der Woche zur Feinabstimmung in der Werkstatt stehen muss, weil er so kompliziert ist. Vergleicht mal diese beiden Modelle. Und wenn wir das jetzt anschauen, guck mal, der Ferrari, viel schöner, viel wertvoller, teurer, ja, ein bisschen komplizierter. Einige Männer werden heute stolz nach Hause gehen. Die wussten noch gar nicht, dass sie ein Ferrari zu Hause haben. Doch, habt ihr, liebe Männer. Habt ihr wirklich, ja? Vergleicht mal miteinander diese beiden und ja, so kann man das vielleicht ein bisschen bildlich darstellen. Die Frau, ein vielschichtiges Wesen, sie ist auch persönlicher als der Mann, weil sie beziehungsorientierter ist. Viele Ausleger der Bibel, vor allem Alttestamentler, sagen, das geht doch auf die Schöpfung zurück. Wir haben doch eben gelesen, Gott hat den Menschen geschaffen und in Kapitel 2 wird es beschrieben. Er hat den Adam aus der Adama genommen. Das ist ein Wortspiel im Hebräischen. Der Adam ist der von der Erde genommene, der Erdmann. Das wäre die deutsche Übersetzung des hebräischen Namens Adam. Und weil er von der Erde genommen ist, der Mann, hat er so viel Freude mit allem, was aus der Erde kommt. Hier Stein und Metalle und Technik, Computer, Autos, kommt alles aus der Erde letztlich. Ja? Und da finden wir Erfüllung, da gehen wir auf. Während die Frau beziehungsorientiert ist, sie ist aus der Seite des Mannes genommen. Ich werde nie vergessen, wie ich einmal eine Vorlesung hörte bei
Professor Dr. Wilder Smith, der wilde Schmidt, wie seine Freunde ihn auch nannten. Und die Vorlesung hieß Genesis und Biogenesis. Und am Schluss war die ganze Tafel voll mit Formeln und er guckte über seine Brille. Meine Herren, sind Sie mit mir? Nein, wir waren schon lange nicht mehr mit ihm, ja. Aber er hat das biogenetisch nachgewiesen, dass die Frau aus der Rippe aus der Seite des Mannes genommen ist. Darüber hat er wissenschaftliche Veröffentlichungen geschrieben. Die Frau ist persönlicher als der Mann, beziehungsorientierter. Sie legt größeren Wert auf Sicherheit, Stabilität und anhaltende menschliche Beziehungen. Deswegen, wer schreibt denn die Weihnachtsgrüße, wenn es wieder soweit ist? Machen das Männer? Die müssen doch schon in Rente sein, ja, wenn sie sowas machen oder selbst dann nicht. Aber die Frau, die sagt, wir müssen mal wieder die Schwiegermutter besuchen. Und der Mann sagt, was, die Schwiegermutter? Der Mann denkt, was ist flüssiger als Wasser? Die Schwiegermutter, die ist überflüssig, ja. Aber, liebe Männer, so dürft ihr nicht denken. Ihr müsst eine gute Beziehung zu euren Schwiegermüttern pflegen. Meine in Österreich, die war gerade vor wenigen Wochen 80, die ist also gar nicht viel älter als ich, ich bin auch schon fast 80 und ich schaue immer, dass ich da eine gute Beziehung zu ihr pflege. Die muss ich immer zum Kaffee einladen. In Österreich trinkt man nicht Kaffee, da trinkt man Kaffee, ja. So, und Frauen sind auch meistens multitaskingfähig, das heißt, sie können mehrere Dinge gleichzeitig. Ja, die wirbeln da umeinander und die stehen da zum Beispiel am Herd und sind am Kochen mit dem einen Arm. Hier haben sie ein Baby auf dem anderen Arm, hier ein Telefonhörer geklemmt und telefonieren und der Hund kriegt auch noch gleichzeitig ein Dritt, womöglich. Ja, nein, das macht ihr nicht so, ihr tretet keine Tiere, aber seht ihr, da wird es beim Mann tillen und dann ist vorbei, dann gibt es einen Kurzschluss, dann ist aus, ja. Aber das ist genau der Punkt, wo meine Frau und ich anders sind als hier. Meine Frau, beim Kochen macht die das auch, aber ansonsten ist die viel zu gründlich. Da macht die immer schön eins nach dem anderen, während ich immer ein paar Töpfe auf dem Herd brauche, ja, und ein paar Eisen im Feuer. Gut, eine Frau entwickelt ihre Identität meistens mehr durch die Beziehung zu ihrem Mann. Überlegen wir mal den ganz seltenen Fall, dass eine Frau nicht berufstätig ist, weil sie 1, 2, 3, 4 Kinder zu Hause hat und sich um die kümmern möchte und war den ganzen Tag mit den Kindern zusammen und dann kommt der Mann abends von der Arbeit und motzt, weil da etwas nicht aufgeräumt ist oder da das Essen nicht ganz pünktlich auf dem Tisch steht. Da wird aber der Frau der Haushalt bald bis hier oben hinstehen. Und die wird mit Macht in den Beruf zurückdrängen, obwohl es vielleicht vom Finanziellen gar nicht nötig wäre. Obwohl der Mann doppelt so viel verdient, wie die Familie bräuchte. Und sie geht trotzdem arbeiten. Da kriegt sie mehr für ihre Identität, wenn sie nur 450 Euro jeden Monat auf ihrem Konto hat. Weil ihr Mann gibt ihr keine Bestätigung. Und dann, wo soll sie das herkriegen? Sie entwickelt ihre Identität mehr durch die Beziehung zu ihrem Mann. Ich überzeichne ein bisschen, ich hoffe, ihr dreht mir daraus keinen Strick, aber ich muss ja irgendwie den Punkt machen. Die Logik der Frau verbindet sich leicht mit ihren Gefühlen und Gefühle handeln natürlich schneller. Eine Frau wird in der Regel emotional tiefer erregt als der Mann. Eine Frau weint dann auch mal, wenn sie erregt, traurig oder müde ist. Und manchmal weint sie sogar ohne ersichtlichen Grund. Und das haben wir Männer besonders gerne. Dann denken wir, was haben wir denn jetzt wieder falsch gemacht? Aber vielleicht haben wir gar nichts falsch gemacht. Vielleicht sind es nur die berühmten Tage vor den Tagen, das prämenstruale Syndrom. Ja? Und Achtung, liebe Männer, das ist eine böse Falle. Jetzt ja nicht anfangen und die Frau belehren, weil wir ja so rational sind und ihren kleinen Vortrag halten, ja, was da jetzt gerade sein könnte, das möchte sie nicht. Sie möchte nicht belehrt werden, sie möchte verstanden werden. Leg deinen Arm um sie und sag, Schatz, das geht wieder vorüber, ich stehe zu dir, ja, ich stehe das mit dir durch und gib ihr einen Kuss. Halt sie fest in der Zeit, ja. Also du darfst
ein Frauenversteher werden, brauchst aber nur deine eigene Frau verstehen lernen. Da wirst du dein Leben lang zu tun haben, glaube ich. Ich jedenfalls auch an meiner. Und deswegen lerne deine Frau zu verstehen und bitte nicht belehren, liebe Männer. Was habe ich da schon auch falsch gemacht? Ja? Beiß dir auf die Lippen und wenn du merkst, da kommt so eine Belehrung in dir hoch. Das braucht deine Frau nicht, das mag sie nicht. Ich leite über zum letzten Teil. Jemand hat gesagt, lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und stillen suchen. Was ist das für ein fulminanter Satz? Ja? Die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und stillen suchen. Ich glaube, in dem Satz steckt ganz viel Wahrheit und Weisheit. Ganz viel. Ich behaupte, der normale Ehemann weiß nicht viel am Tag der Hochzeit über die tatsächlichen Bedürfnisse seiner späteren Frau. Und die normale Ehefrau, analog, weiß auch nicht viel über die tatsächlichen Bedürfnisse ihres Mannes. Es sei denn, die beiden hätten sich gut auf die Ehe vorbereitet, das machen aber leider die wenigsten. Weil die meisten denken, so verliebt wie wir war ja überhaupt noch niemand auf diesem Erdboden. Ja? Und dann laufen sie in die Ehe rein und nach einem Jahr müssen dann schon die Ältesten kommen und das Kriseninterventionsteam muss kommen und muss da aufräumen. Ja? Bitte seid nicht stolz, seid nicht aufgeblasen, geht nicht so in eine Ehe. Man muss sich gut vorbereiten auf die Ehe. Aber jetzt zurück. Die wahren Bedürfnisse, also nicht die, die ich meine, die er haben könnte oder gar haben sollte, sondern seine tatsächlichen Bedürfnisse, die muss ich erstmal erforschen und dann kann ich sie doch auch stillen. Wenn deine Frau mal verrät, was ihre Lieblingsblumen sind, ihr Lieblingseis, ihre Lieblingsschokolade, ihr Lieblingsrestaurant, ihr Lieblingspünktchenpünktchen, dann musst du gleich auf Speichern drücken, lieber Ehemann, ja? Da musst du wirklich fest speichern, dass du das hast. Denn, nehmen wir mal das Beispiel mit den Blumen. Da war ein Mann, der brachte seiner Frau jedes Jahr am Hochzeitstag einen wunderschönen Strauß rote Rosen, weil er dachte, naja, da kann man doch nichts falsch machen, das liebt doch jede Frau. Und die Frau hat sich auch immer artig bedankt. Und nach 15 Ehejahren hat er dann mal zufällig rausgefunden, dass die Lieblingsblumen seiner Frau Tulpen waren. Aus Amsterdam oder woher, ja? Ja, was hat er gemacht? Er hatte ihr Bedürfnis nicht erforscht und somit konnte er es auch nicht stillen. Er hat ihr dauernd die falschen Blumen gebracht. Er hat sie also zwangsbeglückt mit falschen Blumen. Wenn du dem anderen etwas gibst, was der gar nicht braucht, was der gar nicht will. Das ist doch Zwangsbeglückung, ja? Wenn du ihn irgendwo kratzt, wo es ihn gar nicht juckt, das braucht doch keiner. Und darum bitte überleg vorher. Ach, das mit den Blumen ist sowieso ein extra Kapitel. Da könnte ich jetzt noch eine Weile stehen bleiben. Ein Beispiel noch. Da war ein Mann, dem ging es noch schlechter wie dem anderen. Der hat den Hochzeitstag immer glatt vergessen und gar keine Blumen gebracht, ja? Sowas soll es auch geben. Aber dann, eines Tages, hatte er die rettende Idee. Er fand so einen Auftragsdienst und hat da so ein Abo eingerichtet. Und siehe da, von da an kamen immer am richtigen Tag die richtigen Blumen. Bis er eines Tages zu seiner Frau sagte, sag mal Schatz, von wem sind eigentlich die schönen Blumen hier? Ja, was soll man da noch sagen? Manche Männer sind ein bisschen bluner, ja, ein bisschen verpeilt. Da habe ich schon Verständnis, dass Frauen da auch Mühe haben, wenn sich Männer so anstellen. Also, liebe Brüder, das geht nicht. So, jetzt sagt ihr, wir sind Christen hier. Wir sind die christliche Gemeinde Dreiländereck. Wir sind hier aus Steinen und aus Friedlingen und so weiter, wo wir alle herkommen. Und Maulburg und die ganze Gegend hier bis Lörrach. Wir sind Christen und wir machen das nur, wenn das in der Bibel steht. Was anderes brauchst du uns hier nicht präsentieren. Okay, einverstanden? Und was schreibt Paulus hier? Was schreibt er hier? Diese Verse werden oft bei Hochzeiten gelesen. Du sagst, er schreibt doch gar nicht an Ehepaare. Soll ich dir was sagen? Er schreibt an alle Christen, also auch an Ehepaare, oder? und an Singles, an alle. Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ehre, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wer kann das von uns? Wer kann das? Ihr Lieben, ich bin nicht hierher gekommen, um euch Verhaltenstherapie zu predigen, christliche Verhaltenstherapie. Wisst ihr, was die Verhaltenstherapie lehrt? Die sagt, du hast dir falsches Verhalten angewöhnt. Naja, sieh es ein, gewöhn's dir ab, gewöhn dir anderes Verhalten an. Das ist Verhaltenstherapie. Da wird an deinen Willen appelliert und so weiter. Und dann musst du dich da ins Zeug legen, die Ärmel hochkrempeln. Aber ich predige euch keine Verhaltenstherapie. Ich möchte euch Christus predigen. Jetzt bei diesen Ehevorträgen. Wir brauchen ihn. Wie wollen wir denn eine solche Ehe leben ohne ihn? In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine. Das ist Egoismus. Das kennen wir, das ist Ich-Zentriertheit, sondern ein jeder sehe auch auf das des anderen. Ich sage euch, mich hat sogar dieses kleine Wörtchen auch getröstet, darum habe ich es unterstrichen. Paulus schreibt zum Glück nicht, ein jeder sehe nur auf das des anderen, immer auf das des anderen. Das können wir gar nicht, wir in uns selbst verkrümmten Egomanen. Ja, das kriegen wir doch gar nicht hin. Ein jeder sehe auch auf das des anderen und dann stellt er uns in wunderbarer Weise den siebenfachen Gestaltswandel Jesu Christi vor Augen, der sich von der höchsten Höhe bei Gott erniedrigt hat, zur tiefsten Tiefe am Kreuz und wieder von Gott erhöht wurde. Sieben Stationen. Darüber wird oft gepredigt, das wird oft gelesen beim Mahl des Herrn. Das brauche ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber ihr seht, dass das biblisch ist. Absolut. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen konkret werden dürfen, welche Bedürfnisse hat denn eine gläubige Frau? Wir reden jetzt von christlichen, gläubigen Frauen. Ungläubige haben keine geistlichen Bedürfnisse. Ja? Aber eine Frau, eine Gläubige, die möchte zum Beispiel von ihrem Mann geistlich geführt werden, dass er ein richtiger Mann ist, der auch Entscheidungen treffen kann, nicht über den Kopf der Familie hinweg, sondern in Abstimmung natürlich, aber der dann auch in der letzten Instanz die Entscheidung treffen kann. Meine Frau und ich, wir sind bisher in unserer Ehe dreimal umgezogen. Von Karlsruhe nach Mannheim, von Mannheim nach Ilvesheim bei Mannheim, von Ilvesheim nach Hünfeld im Landkreis Fulda, wo wir jetzt leben. Ratet mal, wer jedes Mal die Entscheidung getroffen hat, dass wir umziehen. Doch nicht meine Frau. Da würden wir heute noch in Karlsruhe hocken. Ja? Ich habe die Entscheidung getroffen, aber nicht aus Abenteuerlust, sondern ich kann wirklich sagen, jedes Mal um des Reiches Gottes willen. Geistliche Führung. Sie möchte, dass ihr Mann sagt, komm, liebe Ehefrau, jetzt beten wir zusammen. Was hast du denn heute in deiner Bibel gelesen? Ich habe Interesse daran. Ich tausche mit meiner Frau gemeinsam aus Gebetsanliegen und wir tauschen regelmäßig aus über Gottes Wort. Darf ich euch mal einen kleinen Tipp geben? Meine Frau und ich, wir lesen jeden Tag den gleichen Abschnitt in der Bibel. Auch wenn wir jetzt geografisch getrennt sind. Ich habe heute Morgen Lukas Kapitel 16, zweite Hälfte gelesen, meine Frau auch. Weil wir lesen da parallel und dann können wir viel leichter darüber austauschen. Da muss man doch auch ein bisschen clever sein, ja? Kann man sich doch leichter machen. Und eine bereinigte Atmosphäre gehört auch zu den geistlichen Bedürfnissen. Liebe Ehemänner, wir sind da manchmal sehr großzügig, gell? Da hat es so einen Wortwechsel gegeben zwischen Mann und Frau. Also ihr müsst wissen, Christen streiten grundsätzlich nicht. Aber manchmal gibt es kleinere, mittlere oder größere Wortwechsel. Das kann schon vorkommen. Und da hat es so einen mittleren Wortwechsel gegeben. Bei manchen folgt dann auch noch Schlagwechsel, Kugelwechsel. Das lassen wir jetzt mal weg. Da hat es so einen Wortwechsel gegeben. Und der Mann, der ist großzügig, der geht da drüber, der denkt, ach, da wächst Gras drüber. Da wächst kein Gras drüber. Und wenn, dann kommt irgend so ein Kamel und frisst das Gras ab. Ja? Also da kann man doch auch mal sagen, bitte, verzeih mir, eben war ich ärgerlich, eben war ich
unausgegoren. Ja, ich habe mich über was anderes geärgert und du hast es jetzt abgekriegt. Bitte verzeih mir, eben war ich irgendwie rechthaberisch oder zornig oder irgendwas, empfindlich, beleidigt. Das muss man mal sagen zum anderen. Da kommt eine Frau zu mir und sagt, mein Mann hat sich in den bisherigen 25 Jahren unserer Ehe noch kein einziges Mal bei mir entschuldigt. Da habe ich zu ihr gesagt, wie hast du das mit dem Kerl ausgehalten so lange? Liebe Männer, das geht nicht, ja? Es gibt aber auch stolze Frauen, denen das sehr schwer fällt, sich mal zu entschuldigen. In der Ehe kommt es doch gar nicht darauf an, wer das letzte Wort hat, sondern wer das erste Wort der Vergebung und der Entschuldigung auf den Lippen hat. Dann hat eine Frau seelische Bedürfnisse und damit es da kein Missverständnis gibt. Bevor wir das anerkennen, was sie tut, wollen wir zuerst wertschätzen, das, was sie ist. Meine Frau ist der wichtigste Mensch auf dieser Erde für mich. Das größte irdische Geschenk, das Gott mir gemacht hat, ist meine Frau. Nicht mein Haus oder Auto oder irgendwas, ja, sondern meine Frau. Und danach meine Kinder und dann kommt lange nichts und dann kommen andere Dinge. Und sie möchte sehen, dass ihr Mann die richtigen Prioritäten setzt, nämlich dass sie bei ihm an erster Stelle steht. Und da machen wir unseren Frauen nichts vor. Die merken das, ob sie da im Herzen den ersten Platz haben oder der Chef, der Arbeitskollege, der Kumpel, der Älteste in der Gemeinde, sonst irgendjemand, ja? Auch nicht eines der erwachsenen Kinder. Nein, nein, sie an erster Stelle. Sie möchte in und außerhalb der Familie geehrt werden. Ich kann meine Frau jetzt hier nicht ehren, weil sie nicht da ist, aber ich würde das gerne und ich werde noch Gelegenheit haben, sie zu ehren, indem ich euch sage, wie sehr ich sie schätze und wie dankbar ich bin für sie. Aber auch in der Familie, wenn heranwachsende Kinder ungebührlich reden mit ihrer Mutter, dann sind wir gefordert. Dann knöpfen wir uns diese Früchtchen vor und sagen, mein lieber Freund oder Freundin, so redest du bitte mit deiner Mutter nicht. Das ist nämlich meine Ehefrau. Dann kriegst du es mit mir zu tun. Ja, so redest du bitte mit ihr nicht. Also in und außerhalb der Familie ehren. Sie wünscht sich konzentrierte Aufmerksamkeit, dass wir auch mal Arbeit Arbeit sein lassen. Das fällt mir auch nicht immer leicht. Das muss ich euch ehrlich bekennen. Aber ich habe mir angewöhnt, wenn ich zu Hause bin, die Woche über bin ich ja zu Hause, arbeite ich im Homeoffice, ja, und wenn meine Frau ins Büro kommt, ich habe mir angewöhnt, dann die Arbeit liegen zu lassen und ich drehe mich um und schaue sie an und sage nicht, was ist los, ja, sondern konzentrierte Aufmerksamkeit, aber auch eben, dass wir feste Zeiten haben, wo die im Kalender stehen. Bei uns muss das jedenfalls im Kalender stehen. Wenn ihr nicht so viele Termine habt, wenn ihr auch spontan sagen könnt, ach, heute Abend machen wir einen Spaziergang, heute gehen wir mal ein Eis essen. Wunderbar, wenn ihr das spontan regeln könnt. Bei uns geht das leider nicht. Wir haben zu viele Termine alle beide und wir müssen die Dinge in den Kalender schreiben. Ehrliche Komplimente. Ach, wenn du dieses Kleid trägst, das steht dir aber so gut. Und diese Farbe. Und wenn du die Haare so trägst oder irgendetwas anderes. Ehrliche Komplimente. Und sie wünscht sich auch Unterstützung bei der Entfaltung der Gaben. Als ich gemerkt habe, dass meine Frau große Freude daran hat, anderen Frauen zu dienen, in der Frauenarbeit, Frauenseelsorge, da geht meine Frau voll auf, da ist sie voll und ganz involviert bei uns in der Gemeinde. Da ist sie einer der Motoren bei uns, ja. Und da habe ich das gefördert, da habe ich sie auf Schulungen gehen lassen. Ich habe die Kinder übernommen, ein Wochenende lang, und sie konnte auf die Schulung gehen. Und die auch Frauen haben Gaben, die sie bitte in dem Rahmen einsetzen, den das Neue Testament nennt. Und wir Männer sollten das unterstützen. Also zuerst
Wertschätzung für das, was sie ist, aber dann auch Anerkennung für das, was sie tut. Ein tägliches Lob, eine Ermutigung, eine liebevolle Aufmerksamkeit. Ich weiß, womit ich meiner Frau Freude machen kann. Und zum Beispiel liebt meine Frau diese großen Blumen, die man auf dem Feld selber schneiden kann. Ja? Ihr kennt die, wo man da was in die Kasse gibt und so. Da müsst ihr aufpassen auf der Heimfahrt. Ja? Wenn wir auf der Heimfahrt an so einem Feld vorbeikommen, da mache ich eine Vollbremsung. Ja? Da müsst ihr euch festhalten im Auto. Weil meine Frau liebt solche Blumen. Und wenn ich die irgendwie auf dem Heimweg irgendwo finde, dann sind die in meinem Auto. Tägliche Ermunterung, liebevolle Aufmerksamkeit, Romantik und Zärtlichkeit, einander herzlich begrüßen, einander umarmen. Wir sagen nicht, ja, ich bin dann weg, tschüss. Meine Frau, die lässt mich nicht fahren, gestern Morgen, als ich zu Hause weggefahren bin. Die kommt bei jedem Wetter, die steht und wartet, bis ich mit dem Auto um die Kurve wegfahre. Das ist ihr wichtig. Und wir begrüßen uns mit Kuss und mit Umarmung. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Kuss und einem heiligen Kuss? Der Unterschied ist 2 Minuten. Da müssen jetzt einige 2 Minuten nachdenken, aber das macht nichts, da helfe ich euch jetzt nicht. Herzliche Begrüßung, Umarmung, Überraschungen, Liebesbeteuerung. Ihr sagen, ich liebe dich, du bist die Frau meines Lebens. Du bist die Allerschönste für mich. Du brauchst keine Sorge haben, ich denke an niemand anderen. Sowas hört sie sehr gerne. Deine auch, glaub mir. Das hört sie sehr gerne, wenn das ehrlich ist. Und deswegen, wir sind gerade beim Thema Kommunikation. Da machen wir morgen um 15 Uhr, mitten an einem Samstagnachmittag, aber zum Glück ist ja keine Bundesliga mehr, ja. Da können ja auch die sportbegeisterten Männer kommen. Um 15 Uhr regelmäßig muss die Kommunikation sein und tiefgehend. Darf ich dazu nur einen Satz sagen? Wenn ihr wisst, liebe Männer, dass Scheidungsgrund Nummer 1 bei Frauen, die sich scheiden lassen, was sie ja nicht tun sollten, aber was eben doch viele machen, Scheidungsgrund Nummer 1, mangelnde Kommunikation. Und zwar nicht die Menge der Worte. Die Quantität stimmt oft, sondern die Tiefe der Kommunikation, die Qualität der Kommunikation. Und für alle, die morgen nicht hier sein können, noch ein Satz. Wenn du deiner Frau dieses Bedürfnis nicht stillst, nach tiefer Kommunikation, dann wird sie die Dinge, die sie gerne mit dir reden möchte, mit ihrer besten Freundin reden. Ich garantiere es dir. Sie wird mit jemand reden, sie muss reden, sonst platzt sie. Und wenn du das nicht mit ihr redest, dann wird sie das mit ihrer besten Freundin reden. Lieber Ehemann, wir müssen lernen. Man sagt, Männer müssen 2-mal im Leben reden lernen. Einmal als kleine Jungs und einmal noch in der Ehe. Das müssen wir lernen. Und ich sage dir, das wird sich sehr positiv auswirken. Damit steht und fällt alles. Morgen 15 Uhr ein ganz wichtiger Vortrag und auch der danach, Konfliktbewältigung. Sie wünscht sich auch Schutz und Geborgenheit. Sie möchte verteidigt werden. Wir sind gleich zu Ende. Sie möchte gerne Ritterlichkeit. Was ist das? Ja, sie möchte gerne einen Kavalier, der ihr die Türe aufhält, wenn man einen Raum betritt, der ihr in die Jacke oder den Mantel hilft, der ihr die Autotüre aufhält. Liebe Männer, das macht ihr doch alle, oder? Ach du liebe Zeit. Wisst ihr, was man sagt? Wenn ein Mann einer Frau die Autotüre aufhält, ist entweder das Auto neu oder die Frau. Tja, da habt ihr die Bescherung, ja? Und ich hoffe, ihr seid da Kavaliere der alten Schule. Und ich will euch hier nicht den perfekten, galanten Ehemann vorspielen, der ich gar nicht bin, noch nicht bin. Ja? Ich möchte auch gerne noch wachsen. Hier ist ein Punkt, da muss ich unbedingt noch lernen. Als es meiner Frau mal nicht gut ging eine Zeit lang, ja, da bin ich auch mal bei ihr sitzen geblieben und habe ihr die Hand gehalten und so weiter eine Stunde. Aber ihr glaubt gar nicht, was in meinem Kopf alles rumgegangen ist, was ich noch zu tun habe, ja, was mir alles eingefallen ist. Also das war nicht besonders vorbildlich. Trost in seelischen Nöten wünscht sie sich auch. Und die leiblichen Bedürfnisse zeige ich euch nur noch im Überblick. Schaut, sie wünscht sich Hilfe in praktischen Belangen, im Haushalt ihr mal die Kinder abnehmen, ihr Entspannungszeiten gönnen, gerade wenn kleine Kinder da sind. Und im Blick auf körperliche Liebe wünscht sich jede Frau auf der Welt Rücksichtnahme und Zartheit. Ihr habt auf der Einladung, auf dem Flyer oder im Internet gesehen, wir haben morgen Abend das Thema Intimität. Und da denken einige, ach du liebe Zeit, das kann doch nur peinlich werden. Nein, ich verspreche euch, das wird nicht peinlich. Das verspreche ich euch. Ich habe das schon in Riesengemeinden weitergegeben, wo auch ganz viele Kinder und Jugendliche dabei waren. Und es gab keine einzige Beschwerde. Ja? Niemand wird rote Ohren kriegen. Die Bibel hat auch zu dem Thema auch eine Menge zu sagen. Das gehört doch auch zum Eheleben dazu. Also morgen Abend mehr zum Thema Intimität in der Ehe. Ich schließe. Willard Harley führte eine Umfrage durch unter 2200 Frauen. Das gibt dann eine seriöse Statistik. Heute kann man Statistiken lesen, da wurden 15 Frauen befragt. Das ist doch keine seriöse Statistik. Ja? Hier, 2200 Frauen, okay, das waren Amerikanerinnen, aber glaubt ihr, dass die so viel anders sind als Deutsche, Franzosen, Italiener, Russen, sonstige Nationen? Sie wurden gefragt, was wünschst du dir von deinem Ehemann am meisten? Ihr lieben Männer, jetzt aber bitte nochmal die Lauscher ganz weit auf. Ja? Am fünfthäufigsten wurde genannt Familiensinn. Kann ich bestätigen, hat meine Frau mehr als ich. Ich habe das auch, aber das war ihr noch wichtiger. Finanzielle Versorgung. Da gibt es so Spezialisten, die kaufen neuen Smartphone, Tablet, Laptop und die Frau weiß nicht, wie sie die Kinder satt kriegen soll. Ja? Finanzielle Versorgung, ehrliche Offenheit, das ist keine Doppelung, das ist so gemeint. Manche Männer sind nicht ehrlich und manche sind nicht offen. Die Frau ist ihnen zu stark und dann drücken sie sich irgendwie an der Frau vorbei. Ehrliche Offenheit, machen viele Dinge heimlich. Kommunikation, war klar, dass das weit oben stehen würde. Und was kann das Ganze noch toppen? Was kann an Nummer 1 stehen? Liebevolle Zuneigung, dass das Herz ihres Mannes ihr in Liebe zugeneigt ist. Übrigens, das wünsche ich mir von meiner Frau auch am meisten. Ich könnte euch eine WhatsApp-Nachricht von heute vorspielen, das mache ich aber nicht, ja. Das wünsche ich mir auch am meisten. Und bei uns Männern, da kommen dann andere Dinge, die stehen hier gar nicht, ja. Aber bleiben wir bei den Frauen. Die größten Bedürfnisse. Und lieber Ehemann, wenn du deine Frau wirklich liebst, wenn du sie wirklich liebst, dann wirst du bereit sein, ihre Bedürfnisse zu erforschen und zu stillen. Und umgekehrt genauso, liebe Ehefrau, wenn du deinen Mann liebst. Ja? Wir wollen einander zum Segen sein. Wir wollen nicht für uns selbst leben. Und so wird eine Ehe schön. Darum haben unsere Großväter schon gesagt, wenn du glücklich werden willst, dann heirate nicht. Wenn du glücklich machen willst, dann heirate. Das ist wieder diese alte Wahrheit. Ich bin fertig mit dem Vortrag, aber das hier sind zwei Hausaufgaben, die ich euch heute gerne mitgeben möchte. Fragt euch doch mal, welches Bedürfnis wurde in unserer Ehe noch gar nie gestillt oder in der letzten Zeit nicht gestillt? Und welche konkreten Schritte wollen wir uns vornehmen, damit dieser Mangel ausgefüllt wird oder wieder ausgefüllt wird? Liebe Ehefrau, wenn du heute Abend nach Hause gehst und sagst zu deinem Mann, hast du gehört, was er gesagt hat? Wie oft habe ich dir das schon gehört? Bitte, liebe Ehefrau, mach das nicht. Mach das nicht, ja? Wenn du Schmerz hast in deinem Herzen oder du Ehemann, drück den Schmerz aus, aber klag den anderen nicht an. Sagt es einfach von euch, was ihr euch wünscht, was ihr empfindet, wo ihr Mangel empfindet und sprecht über das Thema von heute Abend, sprecht über alle Themen. Je mehr ihr darüber kommuniziert, desto mehr kann dann auch umgesetzt werden in die Praxis. Da ist das ersehnte Wort. Ich möchte bitten, dass wir uns neigen, ich möchte mit Gebet abschließen und dann brauche ich noch 2 Minuten für die Buchvorstellung. Himmlischer Vater, wir danken dir auch heute Abend wieder, dass wir hören durften, erneut hören durften, dass du uns geschaffen hast und du hast das weise gemacht. Du bist ein wunderbarer, ganz großartiger Schöpfer. Du hast uns zweigeschlechtlich geschaffen und da liegt so viel Bereicherung, so viel Ergänzung, so viel Segen drin. Herr, und wo wir das nicht gesehen haben, wo wir uns gerieben haben aneinander, wo wir den anderen umfunktionieren wollten, bitte lass uns neu erkennen, dass das nicht zielführend ist, dass wir sehen, wie gut du es gemeint hast, auch mit der Unterschiedlichkeit, dass wir viel kommunizieren, dass wir lernen, die Bedürfnisse des anderen immer mehr zu sehen und zu stillen. Und so wird unsere Ehe schön werden. Herr, wir bekennen dir, dass wir sehr egoistisch sind, sehr ich-zentriert, dass wir oft nur uns selbst im Blick haben. Du kennst uns, Herr, aber wir danken dir, dass du uns Jesus Christus gegeben hast, als Herrn und Retter, aber auch als unser Vorbild. Und wir wollen lernen von ihm, zur Erbauung des anderen zu leben. Hilf mir dazu und auch meinen lieben Zuhörern. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Ja, das war es, was ich heute Abend weitergeben wollte und um was ich den Herrn bitten wollte. Die Vorträge, die ich euch in diesen Tagen hier kommuniziere, sind natürlich auch alle in diesem Buch drin. Das ist ja klar. Eine Ehe zur Ehre Gottes heißt es. Das ist unser Wunsch von meiner Frau und mir. Und da sind alle Vorträge, die ich weitergeben darf, jetzt bei euch drin, zum Nachlesen meinetwegen. Oder das gibt es auch als Hörbuch. Es wird aber auch aufgenommen. Ich will hier den Brüdern an der Technik keine Konkurrenz machen. Ja, wem diese Aufnahmen hier lieber sind, weil sie aktuell sind. Hier sind sie vielleicht schon ein paar Jahre alt. Aber wer das so in der Box hier weitergeben will an jemanden, wer sagt, das hat mir gefallen oder geholfen, ich will es weiter schenken, gibt es als Hörbuch. Heute Abend haben wir mal kurz das Stichwort Schöpfung genannt, Evolution nicht, aber das gehört ja da dazu. Dr. Svilenov und Studer, das sind zwei weltbekannte Wissenschaftler, Svilenov zumindest, der hat im amerikanischen Kongress gesprochen und im Deutschen Bundestag und so weiter. Er spricht fließend Deutsch, er war 12 Jahre Professor in Ulm. Ich habe einmal mit ihm telefoniert. Da habe ich ihn ganz artig mit Herr Professor angeredet. Da hat er gesagt, nichts, Herr Professor, ich heiße Detschko. Ja, das ist sein Vorname, bulgarischer Vorname. Ganz lieber Bruder. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Dr. Studer zusammen, Evolution und Schöpfung im Licht der Wissenschaft. Vielleicht hast du alle Bücher von Werner Gitt schon rauf und runter gelesen. Dann lies mal Svilenov, das ist ein Freund von Werner Gitt. Und das ist mindestens genauso gut wie von Werner Gitt. Ich will ihn nicht schmälern, ich schätze ihn sehr. Ja. Ich bin kein Naturwissenschaftler, ich habe das gelesen. Ich konnte das von Anfang bis Ende verstehen, weil die das so verständlich erklärt haben. Das Stichwort Identität stand auch 2-mal auf der Folie eben. Ich habe mich damit viele Jahre befasst. Echte Identität, wie Lebensprobleme gelöst werden können. Das Beste an dem Buch ist aber der Anhang, der stammt nämlich von Arnold Fruchtenbaum, 33 Aspekte unserer Identität in Christus, aber deswegen muss man jetzt das Buch nicht unbedingt kaufen. Trotzdem, wenn jemand hier ist, der mit dem Thema Identität sich gerade befasst oder befassen will, schaut es euch mal an. Dann habe ich eben von meiner Frau gesprochen, die jetzt leider nicht hier sein kann. Sie ist auch oft zu Vorträgen unterwegs, sie war erst das letzte Wochenende weg und hat an diesem Wochenende einen wichtigen Termin. Ich kann sie nicht immer mitnehmen, ab und zu nehme ich sie mit, aber das geht nicht immer. Ihr erstes und wichtigstes Buch, das sie bis jetzt geschrieben hat, heißt Lass mich zu deiner Ehre leben. Da macht sie einfach Frauen Mut, ob verheiratet oder nicht verheiratet, wie man zur Ehre Gottes leben kann. Zuerst persönlich, aber natürlich auch als Ehefrau und Mutter und in der Gemeinde. Und ich habe eben angedeutet, dass ihr einmal eine Zeit lang nicht gut ging. Sie hat eine ärztlich diagnostizierte Erschöpfungsdepression gehabt. Die hat sich über 5 Jahre hingezogen, leider. Und als sie da durch war, hat sie dieses Buch geschrieben, Dunkle Stunden in der Nachfolge. Es geht hier also um Depressionen, nicht depressive Verstimmungen, das kommt und geht, ja, das hat jeder mal, sondern echte, handfeste Depressionen. Mir danken immer wieder Frauen, die das gelesen haben. Also liebe Männer, ihr braucht keine Sorge haben. Meine Frau schreibt Bücher für Frauen, ja. Die möchte keine Männer belehren. Aber der Wolfgang Bühne fügt dann manchmal hinzu, wenn das mal ein Mann liest, wird er wahrscheinlich auch nicht dümmer davon. Aber das sagt nur Wolfgang Bühne, ja. Das wollte ich gar nicht sagen. Dunkle Stunden in der Nachfolge. So, ihr wisst schon, wie das funktioniert, aber für die, die heute Abend zum ersten Mal hier sind, da hinten sind die Bücher, da ist eine Kasse des Vertrauens und Matthias und Jessica helfen euch auch, wenn ihr irgendwie eine Frage habt. So, bitteschön, Gary.
Herzlichen Dank, Wilfried, vielen Dank und danke an euch alle, dass ihr gekommen seid. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass unten was zu trinken gibt und Knabbersachen. Bitte fühlt euch frei zu bleiben und ins Gespräch mit uns zu kommen. Hinten sind auch, beim Ausgang sind da Spendekasten. Alles, was da reingeht, geht an Wilfried und seine Arbeit. Die Vorträge sind frei, aber nicht kostenlos. Und alles, was reingeht, bekommt er, damit auch andere das hören können, was ihr heute Abend hört. Vielen Dank und herzlich willkommen auch morgen Nachmittag um 15 Uhr. Überlegt, wenn ihr vielleicht noch mitnehmen könnt, einladen könnt. Wir haben viel Platz. Also schönen Abend. Gottes Segen.